Herzlich willkommen zum Podcast Schule der Zukunft. Wir beschäftigen uns heute wieder mit der Frage, welche Themen, welche Inhalte sind für Schule der Zukunft von besonderer Bedeutung? Und heute haben wir zwei ganz spannende Gäste, nämlich wir wollen heute sprechen über mehr bewegen und besser essen. Und dazu begrüße ich zum einen ganz herzlich Peter Pfeiffer vom Stadtsportbund Köln. Und ich würde ihn einfach bitten, sich mal vorzustellen.
Ja, also wie schon gesagt, mein Name ist Peter Pfeiffer. Ich bin Vorsitzender des Stadtsportbundes Köln seit 2017, war davor 12 Jahre Vorsitzender der Sportjugend. Da ist schon sehr viel Potenzial sozusagen über Schule und Bewegung und Sport zu reden. Und das wollen wir heute mal vertiefen. Ne?
Herzlichen Dank. Und zum Zweiten begrüße ich Florian Sander vom Kölner Ernährungsrat. Herzlich willkommen.
Schönen guten Morgen. Ja, freut mich, dass wir hier zusammenkommen in der Runde. Ich bin seit 4 Jahren etwa Koordinator und Geschäftsführer des Kölner Ernährungsrats. Wir versuchen uns für regionale Landwirtschaft, regionale Versorgung stark zu machen und das eben für alle BürgerInnen Kölns. Und wir versuchen damit natürlich bei den Kleinsten in Kitas und Schulen anzufangen. Und ja, ich bin gespannt auf das Gespräch. Freue mich.
Ja, vielen herzlichen Dank. Wir haben in der Pandemie zwei Erlebnisse vor allen Dingen miteinander verarbeitet. Das eine ist weniger Bewegung und vor allen Dingen mehr Übergewicht. Also die meisten können, glaube ich, von sich sagen, dass sie in diesen Lockdown-Phasen zugenommen haben. Wir haben die Schwierigkeit gehabt, Sportvereine konnten nicht mehr tagen, wenn man so will, konnten ihre Angebote nicht mehr aufrechterhalten. Die Fitnessstudios haben zugemacht. Ja, und das mit der Ernährung in den Schulen ist quasi an manchen Stellen sogar ganz zusammengebrochen. Insofern ist die spannende Frage, was muss jetzt eigentlich passieren, um die Folgen auch dieser letzten 2 Jahre aufzuarbeiten? Und da würde ich mit Herrn Pfeiffer gerne anfangen und nochmal nachhaken. Wie ist das aus der Sicht des Stadtsportbundes? Was ist da in den letzten 2 Jahren als Lehre zu ziehen? Wie muss es in Zukunft mit Bewegung und Sport weitergehen?
Ja, wie es mit Bewegung und Sport weitergeht in solchen Ausnahmesituationen wie Pandemie, kann ich natürlich kaum erklären, weil das ja für uns alle zum ersten Mal war, für euch alle ja, zum ersten Mal eine Pandemie erlebt. Ich kann nur berichten über die Folgen dessen, was da passiert ist. Da wurden ja Hallen wieder geschlossen, die vorher, Schulhallen wieder geschlossen, die vorher offen waren. Die dienten jetzt eher schulinternen Zwecken statt Sportzwecken. Und wir nennen das ja nicht umsonst bei Kindern und Jugendlichen eine verlorene Generation. 2 Jahre haben genügt, um aus dieser Generation eine verlorene Generation zu machen, die unter psychosozialen Defekten leidet, die unter Übergewicht leidet, die unter Bewegungsarmut leidet. Das sind Lehren aus der Pandemie, wo wir uns überlegen müssen, wie gehen wir denn das nächste Problem an? Ich meine, ob es nur eine Pandemie ist oder das, was gerade in der Ukraine passiert und deren Folgen, das wird ja auch Konsequenzen auf uns haben. Das heißt, wir waren unvorbereitet, alle. Und wir hoffen, dass Politik, vor allen Dingen Politik, daraus Lehren zieht, damit wir gemeinsam bei einem weiteren solcher Ereignisse besser vorbereitet sind. Was wir jetzt tun müssen, das ist die Kinder und Jugendlichen wieder zurückholen in den Sport. Das ist schwer genug. Und übrigens nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch ältere Mitbürger, die wir in den Sportverein reingeholt haben und die jetzt wieder in Einsamkeit verloren sind. Die müssen wir wieder rausholen aus der Einsamkeit, wieder reinbringen in die Sportvereine. Das ist eine schwierige Aufgabe. Das ist nicht so leicht, wie es sich anhört, weil die älteren Mitbürger sind irritiert, frustriert und die Kinder und Jugendlichen natürlich auch.
Aber ich würde gerne noch einmal nachhaken. Wenn man jetzt, natürlich wussten wir nicht, wie man in der Pandemie umgeht, alle miteinander, und das war auch ein Lernen natürlich in dieser Zeit. Aber wenn man aus heutiger Sicht draufblickt, was sollte man, sagen wir mal, für eine Krisenbewältigung der Zukunft, also wir wünschen es uns nicht, aber sagen wir mal, es würde nochmal ein Virus geben in ähnlicher Form. Welche Lehren könnte man aus Sicht des Sports und der Sportvereine ziehen, damit die Folgen nachher eben nicht dieses Ausmaß haben, wie es jetzt erscheint zu haben?
Ja, das liegt klar auf der Hand, finde ich. Also man muss die Prioritäten setzen. Und eine Priorität ist verloren gegangen. indem man nicht dazu übergegangen ist, zu sagen, dass das, was wir ja immer gesagt haben und das, was wir immer sagen, dass Sport auch Bildung ist und in der Schule stattfindet, dass das nicht vernachlässigt wird. Wir haben ja gemerkt in der Pandemie, dass Prioritäten wieder verlegt werden. Das heißt, der Sport war wieder außen vor. Das war in Kölner Schulen so, nur darüber kann ich ja sprechen. Wir hatten offenen Ganztag. Das lief in Köln hervorragend. Wir waren die Stadt in Deutschland, die am meisten Vereine in den Ganztag geholt hat. Und das ist wieder zurückgedreht worden in der Pandemie ohnehin. Aber auch so, weil die Schulleiter natürlich zunächst mal darauf geachtet haben, dass die Schulsporthallen für andere Dinge zur Verfügung stehen, die notwendig waren. Man brauchte mehr Platz, man brauchte mehr Raum für schulische Zwecke, die mit Sport nichts mehr zu tun hatten. Und das muss bei einem weiteren Ereignis solcher Art von vornherein bedacht werden. Weil wir ja jetzt sehen, dass es wahr ist, dass Sport eine informelle Bildung darstellt und den Kindern und Jugendlichen fehlt ja durch nur 2 Jahre Sozialkompetenz, wissen nicht mehr, wie es ist, zu gewinnen, zu verlieren, mit anderen Kindern, mit anderen Jugendlichen zusammen in einer Mannschaft zu sein. Alles verloren, ja.
Herr Sander, Sie haben ebenfalls die Pandemie beobachtet. Der Ernährungsrat ist ja gegründet worden, um eben bessere Ernährung nicht nur in Schule, aber auch zu ermöglichen. Und jetzt mussten wir in der Pandemie feststellen, da gab es gerade in vielen Brennpunktschulen gar keine Ernährung mehr. Wie haben Sie die letzten 2 Jahre erlebt und was sind Ihre Schlüsse aus der Pandemie?
Zweierlei würde ich da antworten, um zum einen auch gerade da anzusetzen, wo Herr Pfeiffer gerade aufgehört hat. Denn ich denke, wir haben ja unterschiedliche Tendenzen gesehen in der Pandemie. Und das, was natürlich die Herausforderung, Bewegungsmangel und Ähnliches anbelangt, in den Schulen bei den Kindern und Jugendlichen, zeigt ja auf der anderen Seite Chancen, was die Bildung anbelangt, für andere Fragen gleichermaßen wie die Herausforderung. Wir haben im Ernährungsbereich auch die Situation, dass wir alle, und das ist ja auch einer der Hintergründe des Ernährungsrats, warum wir uns damals formiert haben, total weit weg sind von dem, was Ernährung eigentlich bedeutet. Wir gehen irgendwo in die Mensa, irgendwo in die Kantine, essen mittags, sind wieder weg und haben da 3 Minuten drüber nachgedacht, ob es Currywurst oder irgendwas anderes gibt, um es mal plakativ zu formulieren. Ich glaube, in diesen ja mittlerweile 2 Jahren ist so viel über diese Frage, wo kommt mein Essen her, nachgedacht worden, weil viel mehr Leute viel mehr Zeit hatten. Und das ist, glaube ich, eben neben dem, dass die Versorgung in vielen Einrichtungen ganz anders gelaufen ist, ja das, was doch in vielen Familien passiert ist in der Zeit. Man hat sich wieder die Zeit genommen, man hat wieder mehr zusammengekocht, man hat vielleicht auch gesehen, wie schön das Ganze ist, wenn man gemeinsam etwas produziert, etwas kocht, sich gemeinsam hinsetzt mit Zeit. Diese Zeit, glaube ich, die hat vielen gut getan auch. Also das habe ich aus meinem Umkreis, das habe ich in vielen Gesprächen gehört, bei all der Herausforderung, die das Ganze mit sich bringt. Das darf man natürlich nicht kleinreden. Auf die Schulen, auf die Bildung übertragen, heißt das, dass genau das, was die informelle Bildung anbelangt, die Sie eben zitiert haben, Herr Pfeiffer, natürlich auch in diesem Bereich möglich wäre und super hilfreich ist für eine ganzheitliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Wenn man so etwas, was es früher vielfach gab, Hauswirtschaftslehre und Ähnliches, wieder einführen könnte und einen ganz anderen Bezug der jungen Menschen herstellt zu einer Lebensmittelproduktion, Verarbeitung, zum Kochen, zum Haltbarmachen von Lebensmitteln, erreichen wir eben auch ganz andere Dinge, die langfristig wirksam sind. Der andere Punkt, den ich nur ganz kurz aufgreifen wollte, ist der, dass wir alle gemerkt haben, gerade am Anfang der Pandemie, wie global unsere Handelsketten miteinander verschränkt sind. Auch natürlich vorneweg im Lebensmittelbereich. Wir hatten Länder, die haben einen Exportstopp verhängt für Getreide, für Reis, weil sie nicht wussten, wie es bei ihnen selbst sich entwickelt in der Pandemie. Und so gab es ja gewisse Lebensmittel, die auch drohten, knapp zu werden. Das war 2020, gerade am Anfang. Ich glaube, das hat sich in vielen Teilen nicht so bewahrheitet, Gott sei Dank. Und trotzdem wurde deutlich, dass es vielleicht an vielen Stellen gar nicht so schlecht wäre, wenn wir Wertschöpfungsketten ein bisschen kleiner wieder aufbauen könnten und damit eben regionale Landwirtschaft auch stärken. Da sind wir dann natürlich bei dem Thema, was uns genauso umtreibt.
Ja, vielen Dank. Also man sieht, das Negative und das Positive liegen eng zusammen. Aber was beides ja miteinander verbindet, ist immer die Frage Zeit und Prioritäten. Also die Frage, wofür nehmen wir uns im Kontext Schule Zeit? Ich kann mich gut erinnern, dass in der französischen Austauschschule, als ich selbst noch als Lehrer gearbeitet habe und in der französischen Austauschschule vollkommen klar war, dass alle mittags zusammen essen gehen. Und dass die französische Lebenskultur natürlich, was das Essen angeht, auch noch mal ein bisschen schöner und angenehmer ist als unsere. Das war uns ja, glaube ich, allen bewusst. Aber da wird das eben in den Tagesablauf eingebaut. Kostet aber natürlich Zeit. Und in Frankreich war es auch so üblich, dass die Lehrkräfte eben mit ihren Schülerinnen und Schülern gemeinsam essen gingen. Bei uns ist es oft so, dass spätestens ab Klasse 7 viele Kinder gar nicht mehr in die Mensa gehen. Also selbst da, wo es ausgebaute Mensen gibt, gelingt es nicht, die Kinder bis in die Oberstufe hinein auch tatsächlich in der Mensa zu halten. Wie sehen Sie die Wertigkeit, Herr Sander, von gutem Essen in Schule heute? Und was würden Sie da als Ernährungsrat raten, müsste sich da tun?
Der Kiosk gegenüber übernimmt die Funktion der Mensa, ne, um das, glaube ich, aufzugreifen, was Sie andeuten. Woran liegt das? Ja, ich habe mein Abitur gemacht in Zeiten, als es noch keine Ganztagsschulen so flächendeckend gab wie jetzt. Das gab es in Niedersachsen sowieso nicht an der Zahl, glaube ich, wie es das jetzt in Nordrhein-Westfalen gibt. Die Frage, glaube ich, ist immer eine des Angebots und auch vor allem eine geschmackliche Angebotsvielfalt bzw. Darbietung für die Kinder und Jugendlichen. Denn was ich jetzt hier so zum Teil höre und sehe, das ist vielleicht auch nicht das, was uns drei hier ansprechen würde, kann ich mir vorstellen, wenn da die Dinge von weit her angecatert werden, nur im großen Konvektomat einmal aufbereitet werden und dann, ich sag mal, relativ lieblos dargeboten sind. Also ich glaube, es ist einerseits wirklich eine Frage, der Optik, des Angebots, der Vielfalt. Auch ich glaube, das sehen wir ja zunehmend, dass Jugendliche, junge Erwachsene ganz anders Ansprüche stellen an Lebensmittel, an das, wie ihr Lebensumfeld gestaltet wird. Wir sehen ja Bewegungen wie Fridays for Future und andere, die da groß sind. Wir sehen auch viele Ernährungstrends, die gerade von jungen Leuten ja aufgegriffen werden. Und ich glaube, das kann man natürlich in der Form nicht abdecken in Schulmensen, aber man kann ganz sicher anders Dinge aufbereiten. Und es gibt gute Beispiele auch aus Köln. Da wurden erfolgreich die bestehenden Verträge mit Caterern aufgelöst. Es wurden andere Angebote wahrgenommen. Und da ist die Akzeptanz für das Schulessen wesentlich höher geworden. Also Alternativen sind durchaus vorhanden.
Ja, Herr Pfeiffer, Sie haben als Sport ja den fitten Schüler oder die fitten Menschen natürlich auch im Blick, die gesund sind, die natürlich auch gesund ernährt sind. Insofern, wenn Sie zum Thema Essen auch was sagen wollen, sehr gerne, aber gleichzeitig vielleicht direkt mit der Frage verbunden. Wir waren ja beim Thema Prioritätensetzung und Zeit und bei der Einbindung von Expertise von außen, also aus dem Sport als informeller Bildner, wenn man so will. Was an Zeitressource braucht denn Sport, vielleicht auch über das hinaus, was wir jetzt haben? Was muss sich da an Schule ändern, damit die Kompetenz des Sports und damit der Gesundheit besser Berücksichtigung findet?
Ja, würde ich gerne was zu sagen, aber wenn ich darauf eingehen kann, was gerade gesagt wurde. Ich finde das einen sehr interessanten Aspekt, dass Sie sagen, dass in der Pandemiezeit innerhalb der Familie mehr darüber geredet wird, was essen wir, was kochen wir und so weiter. Und dass das auch positiv gewirkt hat. Das ist sehr interessant. Aber genau der Aspekt, dass die Kinder und die Erwachsenen da zusammengehockt haben. Und in manchen Stadtteilen ist es ja so, dass sie auf 60 Quadratmeter mit zwei Erwachsenen und drei oder vier Kindern zusammenhocken. Genau der Aspekt hat den Kindern, was Bewegung angeht, total geschadet. Und wenn sie dann raus wollten zum Sportverein, wir hatten ja auch die Situation, dass draußen kein Sport mehr notwendig, nicht mehr möglich war. Dann ging das nicht. Die haben sich von ihren Bekannten und Freunden entfreundet, sozusagen. Und das war also genau der Aspekt, war für den Sport und für die Bewegung der Kinder höchst negativ. Zur Schule selbst und zur Ernährung wollte ich auch gleich kommen. Also wenn ich mich zurückerinnere, ich habe ja nun ein paar Lebensjahre schon hinter mir in der Schule, da war der Sportlehrer, der war ganz hinten dran. Dem hat man höchstens noch zugetraut, dass er als zweites Fach Erdkunde hat. Wenn es einen Sportlehrer gab, der als zweites Fach Mathe gehabt hat, das war eine Sensation. Ja, und entsprechend wurde der Sport auch behandelt. Ich hatte eine Stunde in der Woche Sport. Ich weiß nicht, wie viel es heute sind. Sind vielleicht zwei, wenn es hochkommt. Ja, das, Politiker würden sagen, wir haben das um 100% erhöht. In Wahrheit ist es ja nur eine Stunde. Und das ist höchst gefährlich, weil in Sonntagsreden wird ja immer darüber geredet, wie wichtig es ist, seelische Gesundheit, körperliche Gesundheit, und geistige Gesundheit und so weiter. Das wird parallel hingestellt, wird aber nicht parallel behandelt. Also nicht parallel so gut behandelt wie die anderen Aspekte. Und ein weiteres. Ich plädiere sehr dafür, dass in den Schulen nicht nur die Sportvereine wieder vermehrt reinkommen, wie das früher hier so war. Wir hatten früher 70, 80 Sportvereine in Köln, die sich in Ganztagsschulen engagiert haben, sondern dass das auch mit Ernährung gekoppelt wird. Wir haben das teilweise mal gehabt, wo Sportvereine als Träger in den Schulen waren. Da haben die Sportvereine selbst darauf achten können und dürfen, wie denn die Ernährung stattfindet in der Schule. Es ist nämlich auch so ein Aspekt im Sport, das sieht man bei Erwachsenen, das sieht man bei eigentlich fitten Leuten. Die machen ihren Sport ein oder zwei Stunden, kommen dann nach Hause und glauben, weil sie jetzt zwei Stunden Sport gemacht haben, ist im Kühlschrank, da kann alles, was im Kühlschrank ist, kann die.
Egal, was da ist, ja.
Weil ich habe ja jetzt Kalorien verbraucht, jetzt kann ich ja wieder
drauf. Jetzt kann ich essen, was ich will.
Das heißt, selbst extremer Sport ist nicht unbedingt eine Garantie dafür, dass Leute sich vernünftig ernähren. Und da müssen wir in der Schule anfangen.
Ja. Aber für beides, also für Ernährung und für Sport, braucht man eben Zeitressource. Und dann heißt es bei uns ja immer ganz schnell, ja, aber das Abitur. Ja, aber wir brauchen ja Zeit für Prüfungen. Ja, aber es müssen ja Leute fit sein, um später in Unternehmen arbeiten zu können. Und das, was Peter Pfeiffer gerade jetzt sagte, heißt ja übersetzt nichts anderes. Wer nicht gesund ist und sozusagen auch nichts über seinen Körper weiß, oder man hat früher gesagt, wenn ein Kind nicht rückwärts laufen kann, dann kann es auch nicht rückwärts denken. Das bedeutet doch übersetzt, dass im Grunde genommen die Wertigkeit der Fitness des Sports sozusagen nochmal anders im Bildungskanon verankert werden muss und nicht immer gegen die anderen Themen gestellt werden. Wir haben in einem der Podcasts sprechen wir über das Thema Demokratie, über die Demokratiefähigkeit und die Frage, welche Bedeutung hat in Anführungszeichen der Sozialwissenschafts- oder Politikunterricht. Wir haben mit vielen Diskussionen der Fridays for Future-Bewegung gehört, wir müssen mehr für Klimaschutz und für die Rettung der Welt machen. Wir wissen, dass wir angesichts von Lüchte und Bergisch Gladbach das Thema haben, Kinderschutz, ja, dass also wir auch die Kinder fit machen und stark machen müssen, mit diesen Themen umzugehen, sodass also ja ganz viel immer auf die Schule einprasselt. Und deshalb, wie viel Zeit denn aus Ihrer Sicht oder wie könnte man denn im Grunde genommen diesen Widerspruch versuchen aufzulösen, damit dem Sport und der Bewegung eben am Ende mehr Zeit zukommt? Herr Pfeiffer und dann Herr Sander.
Ich wage mal eine scharfe These. Also man muss dem Sport mehr Raum geben. Und es ist beim Abi, weil das gerade angesprochen wird, beim Abi, es ist nach dem Abi völlig unerheblich, ob ich sämtliche Ecken der Integralrechnung kenne oder nicht. Ich bin selbst Mathematiker und Informatiker. Es ist völlig unabhängig wenn man immer so schön sagt, ich weiß nicht, ob man heute den Spruch noch hat, du lernst ja nicht für die Schule, sondern fürs Leben. Also fürs Leben ist es nicht entscheidend, ob man die dritte Ableitung von irgendwas kennt oder die Laplace-Gleichung oder was weiß ich auch immer. Aber entscheidend ist, ob wir Kinder entlassen, die körperlich fit sind oder wenigstens nicht unfit. Das wäre ja schon mal ein erster Schritt, nicht unfit. Das wäre schon mal ein schönes, hehres Ziel. Das heißt, die These ist, die Anzahl der Sportstunden muss erhöht werden, weil man damit nicht nur den Sport oder den Anteil des Sports erhöht, sondern auch andere Aspekte. Wird gerade angesprochen, Demokratie. Wir haben im Stadtsportbund haben einen Professor von der Katholischen Hochschule, der sich bei uns darum bemüht, Demokratie und Sport. Wo sollen Kinder denn am ehesten Demokratie lernen? Am Fernsehen oder in Büchern? Nein, im Sportverein. Im Sportverein lernen sie, was Demokratie ist. Ja? Ich kann nicht sagen, ich will jetzt das machen und alle anderen haben sich danach zu richten, sondern das ist eine Mehrheitsentscheidung. Damit fängt es schon an. Ja? Das heißt, in vielen Aspekten ist der Sport der Vorläufer für das, was Kinder nach dem Abi oder nach ihrer Schulzeit in der Gesellschaft entwickeln.
Herr Sander, Sie wollten sich sofort auch zu Wort melden. Also ich vermute, Sie schließen da an.
Absolut. Umgang mit Rückschlägen, Umgang mit Niederlagen lernen, wo nicht, wenn spielerisch auf dem Sportplatz, stimme ich vollkommen zu. Eine, glaube ich, grundlegende Erkenntnis, an denen auch Erwachsene immer wieder zu knabbern haben. Ich arbeite da gerade stark mit meinen Kindern dran. Was ich ergänzen wollte ist, und ich glaube, da können wir auch schnell Konsens finden, der Weg ist, glaube ich, vielfach einzuschreiten. Sport ist sicher einer. Ein anderer ist, glaube ich, Mitbestimmung und Selbstbestimmung der Kinder zu erhöhen für eine psychosoziale Gesundheit. Denn ich glaube nicht, dass wir nur Kinder brauchen, die fit sind, mit allen Computerprogrammen umzugehen, Integralrechnung und so weiter zu machen. Wir brauchen entscheidungsstarke Kinder, die wissen, wie sie sich, Sie sagten es auch gerade schon auch an anderer Stelle, selbst behaupten können, durchsetzungsfähig sind. Und ich glaube, dafür braucht es eben viel mehr als nur die reine Lehre im theoretischen Bereich zu vielen Fächern, die absolut lebensnotwendig sind, keine Frage. Und trotzdem, glaube ich, kommt eben viel zu kurz an vielen Stellen in der Schule das, was, ich sag mal, am Herd genauso gut vermittelt werden kann wie auf dem Sportplatz. So, und von daher, glaube ich, mehr Zeit für selbstbestimmtes Lernen miteinander. So, und ob das nun nur mit Sport gefüllt wird, mit sowas wie Hauswirtschaftsunterricht oder Gemeinschaftskunde, wo man vielleicht eben nochmal am Demokratieverständnis anders arbeiten kann. Ich glaube, da gibt es viele Spielmöglichkeiten. Ich glaube, wir müssen ein Stück weit weg von diesem Drang nach 12 Jahren Abi und das für alle und eben sehr, sehr geisteslastig das Ganze. Denn
ich habe in vielen Anhörungen im Landtag immer wieder die Hinweise, also nicht nur ich, sondern der gesamte Landtag, von den Professoren und Wissenschaftlern unserer Hochschulen bekommen, die gesagt haben, sie wundern sich bei Schule immer, dass diese Fächerkonzentration da so ist und dass sie an den Hochschulen, er sagt, wenn man heute Mathematik studiert, dann machst du gleichzeitig immer auch Physik, du machst gleichzeitig immer auch andere Informatik. Das heißt, die Wissenschaft und die Universitäten sind viel interdisziplinärer, als wir das in der Schule vorleben. In der Schule muss der Stundenplan abgearbeitet werden, es müssen die Fächer abgearbeitet werden. Und die spannende Frage ist ja, wenn ich jetzt nur das, was Sie beide jetzt hier gesagt haben, zusammenschiebe, Ernährung, Bewegung, Gesundheit, dann sind das ja keine Themen, die an Sport, sage ich jetzt mal, anhalten oder vielleicht bei Biologie, sondern die gehen ja, da könnte man in Chemie genauso drüber sprechen und je nachdem, was es für eine Esskultur ist, sogar in Geschichte oder Philosophie. Also worauf ich hinaus will, ist, es sind ja eigentlich fächerübergreifende Inhalte und deshalb ist ja die spannende Frage, macht es Sinn, in erster Linie darüber zu streiten, wie viele Stunden welches Fach hat? Oder macht es Sinn, darüber zu streiten, sagen wir mal, stärker nochmal in die alte Diskussion einzusteigen, projektorientiertes Unterrichten? Also die Frage, arbeiten wir, so wie das in vielen Projektwochen der Fall ist, interdisziplinärer? Herr Pfeiffer, halten Sie das für einen möglichen Weg, diese, sagen wir mal, verschiedenen Interessen miteinander zu verbinden?
Ja, absolut. Ich wundere mich nur, dass das die Aussage der Wissenschaftler ist. Da muss sich was verändert haben in den letzten 40 Jahren. Ich habe an der TH Aachen studiert. Da war nichts mit interdisziplinär. Da wurden Mathe gebolzt und Informatik gebolzt bis zum Erbrechen. Also das kenne ich nicht. Aber wenn das eine neue Erkenntnis ist, selbst Professoren haben ja das Recht auf Erkenntnisgewinn, dann soll mir das Recht sein. Und dass man das dann übertragen kann auf Schule, halte ich für durchaus vernünftig. Jetzt bin ich kein Schulexperte. Ich wüsste nicht, wie das in Praxis umgesetzt werden kann. Aber dass diese mentale und körperliche Gesundheit genauso dazugehört wie die geistige Gesundheit und das geistige Weiterkommen, dass die Intellektualität ist halt nicht nur im Kopf, sondern auch im Körper. Das halte ich für äußerst sinnvoll. Wie es praktikabel gemacht werden soll, weiß ich nicht. Ich weiß nur aus Köln, aus eigener Erfahrung, dass da, wo Sportvereine in den Schulen Trägervereine waren, dass es da durchaus interessante Ansätze gab, beides miteinander zu verbinden, gerade was uns beide jetzt angeht, also Ernährung und Sport. Das dann noch in Zusammenhang zu bringen mit anderen Disziplinen in der Schule, halte ich für hochinteressant. Und wenn die Professoren und die Wissenschaftler das tatsächlich drauf haben, dann sollen sie mal sagen, wie das gehen soll.
Herr Sander, da will ich mal anschließen. Sie haben ja auch von positiven Beispielen berichtet, was Ernährung und Schule angeht. Welche Erfahrungen haben Sie denn im Sinne dieser interdisziplinären Arbeit vielleicht schon gemacht? Oder anders ausgedrückt, wie funktioniert das bei den erfolgreichen Schulen, die sich beispielsweise bei Ihnen melden oder mit Ihnen zusammenarbeiten?
Erfolgreich in dem Sinne, wie ich es eben meinte, war ja insbesondere auf den, ich sag mal, Umstieg im Catering, also wirklich rein in der Ernährungsversorgung. Es gibt natürlich viele Schulen, die gerne auch was ändern möchten, aber auch da muss man klar sagen, scheitert es oft an den Ressourcen. Wir sind, um ein Beispiel nur zu nennen, gerade dabei, auch mit der Stadt Köln gemeinsam zu schauen, wie kriegen wir das denn hin, dass wir an mehr Schulen Schulgärten etablieren, aufbauen können. Denn das, da sind wir wieder, ich sag mal, bei sowas wie, wir eben schon hatten, Hauswirtschaftskunde oder ähnlichem. Wertschätzung von Lebensmitteln funktioniert sicherlich einmal, wenn man gemeinsam kocht, aber andererseits eben auch, wenn man weiß, was das für eine Arbeit ist, sie anzubauen. So, und dieses auch sehr integrale Lernen, vielleicht auch als dann Projektcharakter innerhalb einer Schule, funktioniert bei einigen Einrichtungen ganz gut. Das funktioniert aber immer nur, wenn die einzelnen Lehrkräfte da Interesse dran haben, noch über die, wissen Sie besser als ich, wie viel 26, 27 Schulstunden haben heute Lehrer, wenn sie zur Vollzeit angestellt sind, über die Zeit hinaus noch sich engagieren. Das ist also kaum leistbar und es gibt keine Deputatsstunden für solcher Projektkontexte. Das heißt, selbst wenn wir irgendwo im Moment schauen, dass auf ungenutzten Höfen in Ecken vielleicht sowas wie Gärten, um bei dem Beispiel zu bleiben, etabliert werden, ist immer noch die Frage, wer kann das hinterher langfristig betreuen? Also von daher die Idee, projektbezogener gemeinsam an Themen zu arbeiten, halte ich dafür äußerst sinnvoll. Das muss aber eben dann erstmal ermöglicht werden über das Curriculum, dass dafür auch die Zeit dann bei den einzelnen Lehrkräften da ist. Ich glaube, im Moment muss man leider sagen, scheitert es oft daran, dass, und da hat die Pandemie natürlich auch ihr Übriges getan, die Lehrkräfte einfach auch mit ihren Kapazitäten total am Ende sind. Wenn ich das bei meiner Frau sehe, wie viel Zeit alleine darauf geht, morgens die Kinder durchzutesten, da können Sie nicht noch über so andere zusätzliche Projekte reden. Da müssen wir erst das Projekt Pandemie beenden.
Die spannende Frage wäre ja sofort, Peter Pfeiffer kommt sofort wieder dran, die spannende Frage wäre ja zum Beispiel, gibt es auch Möglichkeiten im Sinne von multiprofessionellen Teams, eben Gärtner oder Ähnliche einzustellen? Es gibt eine Kölner Gesamtschule, die hat zum Beispiel einen Gärtnermeister, bei sich angestellt, der das professionell macht mit den Kindern. Ja, ja, klar, das hängt immer vom Zufall ab in Nordrhein-Westfalen, da wo engagierte Leute überlegen oder wo Lehrermangel ist und man die Stunden umswitcht. Aber das würde ich gerne auch an Peter Pfeiffer nochmal weitergeben, weil, wenn ich daran erinnern darf, die Sportlehrer oder sagen wir mal die ehrenamtlichen Sportler, Trainer vor allen Dingen, sind ja für viele Kinder, Jugendliche und Jugendliche auch Respektspersonen, die im Sportverein ja auch Vorbild sind und wie wir das mal an anderer Stelle genannt haben, Bildungslotsen, weil so ein Fußballtrainer, der kann schon dem einen oder anderen auch mal den Weg weisen in schwierigen Situationen. Und dann ist ja immer die Verbindung zur Schule. Also weil Schule ja dann doch immer in Noten denkt und Schule dann immer in Abschlüssen denkt und im Grunde genommen nicht diesen, sagen wir mal, alternativen Entwicklungspfad Bildung sieht, sondern mehr immer zweckorientiert ist. Und insofern jetzt sowohl der Gärtnermeister, den wir jetzt gerade mit Herrn Sander hatten, aber auch, sagen wir mal, der Sporttrainer. Wie könnte denn so eine organisierte Kooperation zwischen Schule und Sport noch verstärkt werden? Sie haben jetzt mehrfach das Beispiel aus Köln aus der Vergangenheit mit der Trägerschaft genannt. Aber oftmals wird ja bei uns eher diskutiert, ist die Ganztagsschule quasi der Gegner des Sports, indem er die Kinder quasi aus den Vereinen weghält. Und wir plädieren jetzt hier eigentlich ja gemeinsam dafür, das miteinander zu verzahnen.
Ja, also das war in der Zeit, wo das erfolgreich vor der Pandemie gelaufen ist, war das kein Thema. Das war bei einigen Vereinen, die den Zug verpasst haben, war das ein Thema. Ob der Ganztag dazu beiträgt, die Kinder aus den Vereinen wegzuholen. Nein, nein, nein. Vereinssport findet dann in der Schule statt. Und die Vorbildfunktion von Sportlehrern oder die sich im Sport engagiert hatten früher, das kenne ich selbst. Also wir hatten einen Sportlehrer, der hatte früher bei Alemannia Aachen gespielt. Das war ein größeres Vorbild als mein Englischlehrer oder mein Lateinlehrer, dem habe ich eher zugehört. Vielleicht sollten Lehrer auch mal darüber nachdenken, dass es ganz gut ist, den Kindern und Jugendlichen zuzuhören. Also ich nenne mal als Beispiel vegane Ernährung. Also ich wage es bei meiner Beutetochter nicht, wenn mit ihren Freundinnen da ist und die kochen irgendetwas, dann wage ich es nicht, im Kühlschrank irgendetwas zu holen, was nicht vegan ist. Da kommt sofort die Artillerie. Also von daher, es ist ja ein Trend bei den Jugendlichen, vegetarisch zu essen, vegan zu essen. Das ist ein Hype, den kann man ausnutzen, wenn man zuhört und gleichzeitig das verbindet mit sportlicher Aktivität. Und ich finde, das geht gut. Und wir sehen ja auch an der Friday for Future Bewegung. Wenn Sie es wirklich ernst nehmen, dann hat das auch damit zu tun, dass Sie sich sozusagen verschwören, jetzt sich mehr zu bewegen. Ja, also man lässt sich nicht mehr von Mutti im SUV ins Klassenzimmer fahren, sondern man fährt mit Fahrrad oder geht zu Fuß. Das haben wir früher alle gemacht. Das war früher gezwungenermaßen so. Ja? Wahrscheinlich wäre ich auch mit der Mutti mit dem SUV ins Klassenzimmer gefahren. Aber heute ist es hoffentlich anders oder der Anspruch. Der Anspruch der Kinder und Jugendlichen ist anders. Da muss man zuhören, sowohl beim Essen als auch beim Sporttreiben.
Ich würde in der letzten Runde gerne noch mal auf die soziale Frage eingehen, weil Peter Pfeiffer hat das so schön eben gesagt, ne? Kinder mit Familien mit 3 oder 4 Kindern in einer 60 Quadratmeter Wohnung haben natürlich die Pandemie ganz anders erlebt als die in einem Reihenhaus oder sozusagen im freistehenden Einfamilienhaus mit Garten, wo das ein oder andere eben auch einfach einfacher war. Und was die Ernährung angeht, wissen wir ja auch, ne, Karl Lauterbach wird nicht müde, das immer zu sagen, dass die Lebenserwartung in Deutschland eben in familienbestimmten Quartieren deutlich niedriger ist als die von anderen, was insbesondere auch mit der Ernährung zusammenhängt. So, und deshalb vielleicht in dieser Runde nochmal die Frage, wir haben jetzt über die Fridays for Future Kids gesprochen, wo man das aufnehmen kann, wie Peter Pfeiffer gerade sagte. Aber was machen wir da in den Schulen mit besonderen Herausforderungen, wo man nicht aufsetzen kann, sondern wo eher McDonald's im Grunde genommen der Taktgeber ist oder eben die Tiefkühlpizza? Welche Ideen gibt es da aus Sicht Ernährung und aus Sicht Sport? Fangen wir vielleicht mit Herrn Sander diesmal an.
Ich glaube, die Ideen haben wir eben schon besprochen und die sind hier genauso richtig wie an anderer Stelle, nur vielleicht mit einem anderen Zeitkontingent. Denn Sie sprechen McDonald's an. Ich glaube, jeder, der aber vielleicht schon mal auch aus Von mir aus Fleischersatzprodukten, aber es muss ja nicht immer nur um den Fleischverzicht gehen. Wer das selber gemacht hat, wer selber sich hingestellt hat und den Hefeteig für die Pizza angesetzt hat, der weiß erstens hinterher, dass er das selber kann und zweitens, dass er das auch noch viel besser schmeckt. Also das sind ja zwei Dinge, die man da mitnimmt und gewinnt für sich, die total wertvoll sind. Und ich glaube, gerade da, wo Elternhäuser diese Lernerfahrung vielleicht nicht bieten können, da muss man Raum schaffen, diese Fähigkeiten in der Schule zu erwerben. Und dass das funktioniert, da gibt es, glaube ich, genug Beispiele auch, die das gezeigt haben. So. Und von daher ist da auch ganz klar ein Wunsch von uns, eben nicht nur wirklich die konkrete Ernährungsversorgung zu ändern, sondern auch den Lehrplan entsprechend aufzustellen. Einerseits und zum anderen dann aber dazu noch die Lehrkräfte entsprechend auszubilden, dass sie dieses Wissen, dass sie das vermitteln können, dass sie das mitbringen von Haus aus. So, und nicht eben jemand, der vielleicht selber zu Hause kochen kann, dann einfach mit den Kindern auch noch kocht oder für die Kinder kocht, sondern auch hier die Kinder mitnehmen, mit ihnen zusammen machen, aber das eben aus einer Position heraus, der man sich selber mit den Themen entsprechend auskennt. So, und das wäre unser Wunsch, vielleicht auch für die zukünftige Landesregierung, da einerseits wirklich curriculare Änderungen vorzunehmen und das nicht nur für die Schüler, sondern auch für die Ausbildung von Pädagogen im weitesten Sinne.
Pfeiffer? Ja, also ich glaube, die geschilderte Situation in den, das heißt ja immer so nett, in den sozial benachteiligten Vierteln unserer Stadt, ich sehe das eher so, das sind ökonomisch benachteiligte, sozial benachteiligte gibt es auch anderswo. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Das kann nicht nur allein durch Schule und Sport gelöst werden. Die Eltern sind völlig fertig. Also das erleben wir in Sportvereinen ja mit. Die Kinder wurden auch noch vor der Pandemie und vor allen Dingen jetzt werden sozusagen zum Dienstleister Sportverein gebracht. Und die Eltern ziehen sich zurück und kommen die Kinder später holen, damit sie mal wieder Zeit für sich selbst haben. Das ist ja auch verloren gegangen. Und ich glaube, da könnte der Sport, und dazu wollen wir sicherlich gerne beitragen, der Stadtsportbund, die Sportvereine zu ertüchtigen, da könnte der Sport eine wesentliche Rolle spielen, weil der Sport eine Stätte ist, wo Kinder, Jugendliche und ihre Eltern zusammenkommen bei bestimmten Events. Also da würden wir gerne zu beitragen, sowohl die Sportvereine zu ertüchtigen, als auch die Erwachsenen und die Kinder zu ertüchtigen. Aber wir brauchen natürlich Hilfe von der Politik. Das geht nicht on top. Das heißt, da müssen wir Unterstützung kriegen. Personelle Unterstützung, finanzielle Unterstützung, um das zu heben. Aber es wäre es wert nach 2 Jahren Pandemie.
Herr Pfeiffer und Herr Sander, ich bedanke mich ganz herzlich für die Bereitschaft, hier an diesem Podcast teilzunehmen. Wir haben über Ernährung und Sport gesprochen. Wir haben vor allen Dingen, glaube ich, herausgearbeitet, wie eng das miteinander zusammenhängt und welche Optionen es gibt. Ganz herzliches Dankeschön und an euch alle da draußen viele Grüße bis zu unserem nächsten Podcast zur Schule der Zukunft. Freue mich, dass ihr dabei wart. Bis demnächst. Tschüss zusammen.